Also in 5 Jahren hast vielleicht einen richtig guten Winter, einen Winter, der fast nicht vorhanden ist, und 3 Winter sind so lala. Und da sieht man schon, dass für einen verlässlichen, für ein verlässliches, glaubhaftes Tourismusangebot das zu wenig ist. Und das ist der Grund, warum dann der Maschinenschnee dazugekommen ist. Also dort, wo organisierter Skisport und Skitourismus stattfindet, wird mit Maschinenschnee temporäre Schneearmut bekämpft.
Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und
Günther Aigner. Wie geht es weiter mit dem Skitourismus? Günther Aigner fungiert als Bindeglied zwischen Forschung, Denken und Praxis. Dabei geht es Günther vor allem um die Grundlagenforschung im Skitourismus aus der Praxis für die Praxis. Mit seinem Wissen und seinen Erkenntnissen berät Günther unter anderem Destinationen, Skiresorts, Hardwarehersteller sowie auch Softwarehersteller, um den Herausforderungen der Zukunft mit Strategie und Zuversicht zu begegnen. Sein berufliches Ziel widmet er der Reputation seines Unternehmens und möchte bis 2030 der wichtigste Forscher zur Zukunft des Skitourismus im deutschsprachigen Alpenraum sein. Im Podcast-Interview spreche ich mit Günther über die verschiedensten Dinge, unter anderem Faszination Skifahren, also warum fahren wir überhaupt Ski, wie lange können wir uns Skifahren noch leisten, auch Beschneiungsanlagen spielen eine Rolle, kurz wird auch das Thema CO2 und Klimawandel angesprochen, sowie auch mögliche Szenarien der Zukunft, und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit der Podcast-Folge mit Günther Aigner. Was fasziniert dich am Skifahren?
Ja, was fasziniert mich am Skifahren? Also mit Sicherheit der Schnee, was ein großartiges Medium ist. Ich war immer schon schneebegeistert, schon als kleines Kind habe ich dem Schneepflug zugeschaut. Ich bin in Weidring aufgewachsen, wenn er die Dorfstraße geräumt hat, und natürlich der Packer. Also der Packer, der sich durch diese riesigen Schneemassen gekämpft hat, das hat mich schon interessiert und fasziniert. Als ich 5 Jahre alt war und in den Kindergarten ging, und damals die Straßenbeleuchtung war noch ganz schlecht, und ich hatte immer Angst als Kind, ob mich der Backer eh sieht und nicht irgendwie über den Haufen fährt. Also ich habe natürlich auch große Angst gehabt. Dann später hat mich die winterliche Landschaft fasziniert und dieses mühelose Gleiten auf Schnee, dieses Geschwindigkeitserlebnis, auch das Ankämpfen gegen die Schwerkraft, und das Bezwingen der Schwerkraft, indem wir überall Schanzen gebaut haben und versucht haben, so hoch und so weit zu hüpfen. Also Geschwindigkeit und das Loslösen von der Schwerkraft, das hat mich immer schon fasziniert. Und jetzt als erwachsenen Menschen fasziniert mich immer mehr das Naturerlebnis, und meine liebste Ausprägung des Skifahrens ist das Skitourengehen. Also ich gehe am liebsten Skitouren im freien Gelände, idealerweise unverspurt. Und da kommt jetzt, glaube ich, der Freiheitsgedanke dazu. Also ich kann auf einen Berg raufgehen, wie ich will. Ich kann die Spur, wie ich raufgehe, selber wählen. Und ich kann oben auch wählen, wo ich runterfahre. Und ich bin nur mir selbst und den anderen, die gerade am Berg sind, verantwortlich. Stichwort Lawinengefahr und so weiter. Und ich kann niemand anders die Schuld geben und muss selbstverantwortlich handeln. Das ist etwas, was mich sehr fasziniert.
Wenn du sagst, früher in Weidling hat es immense Schneemassen gegeben, gibt es das heute auch noch?
Ja, also Weidring heißt das.
Weidring
ist,
ja,
der östlichste, nordöstlichste Ort von Tirol. Ja, die Schneemassen gibt es immer noch. Der Schnee ist insgesamt weniger geworden. Das sieht man auch an den Statistiken. Das heißt, die durchschnittliche Schneehöhe ist jetzt sicher geringer als damals, als ich ein Kind war. Aber diese starken Schneefallereignisse, die gibt es immer noch. Zum Beispiel im Jänner 2019. Hatten wir in Weidring einen 106-jährigen Schneerekord. Also die Schneehöhe war so hoch wie seit 106 Jahren nicht mehr. Das heißt also mit anderen Worten, in diesem Jänner 2019 hatte es noch mehr Schnee als in diesen schneereichen Wintern meiner Kindheit, die Anfang der 80er Jahre waren. Und ich kann mich erinnern an den Winter 1987, 88. Da war unglaublich viel Schnee und da war ich halt so 10, 11 Jahre alt. Ja, also die Schneemassen gibt's immer noch. aber sie sind etwas seltener geworden und die durchschnittliche Schneehöhe ist geringer geworden und auch die Dauer des Winters ist etwas weniger geworden. Weitering liegt übrigens auf 780 Meter Seehöhe und ist so eine typische Nordstaulage.
Wie viel Wintersaisonen sind denn eigentlich gut? Also wenn man das jetzt auf ganz Österreich oder Tirol betrachtet, wenn man jetzt 5 Saisonen einfach hernimmt als Beispiel, wie viel Saisonen sind dann eigentlich wirklich sehr ergiebig vom Schnee? Also ich würde jetzt sagen, höchstwahrscheinlich 1 und 3 sind zu Durchschnitt und 1 ist wahrscheinlich sehr, sehr schlecht, oder?
So ähnlich würde ich das auch sehen. Also in 5 Jahren hast vielleicht einen richtig guten Winter, einen Winter, der fast nicht vorhanden ist und 3 Winter sind so lala. Und da sieht man schon, dass für ein verlässliches, glaubhaftes Tourismusangebot das zu wenig ist. Und das ist der Grund, warum dann der Maschinenschnee dazugekommen ist. Also dort, wo organisierter Skisport und Skitourismus stattfindet, wird mit Maschinenschnee temporäre Schneearmut bekämpft.
Wie viel Prozent ist eigentlich Beschneiung? Also wenn man jetzt beispielsweise Kitzbühel hernimmt oder Westendorf oder andere Gegenden, wie viel ist Naturschnee prozentuell und wie viel ist Beschneiung?
Naja, also prinzipiell ist es so, diese Premium-Skigebiete haben meistens 80 bis 85 Prozent ihrer Pisten maschinell beschneit. Also da stehen quasi Schneeerzeuger zur Verfügung. Und auf 15 bis 20 Prozent nicht. Und der Grund ist folgender. Man versucht, die Hauptskiachsen zu beschneien. Und dann gibt's ein paar so Bypässe, ein paar so Nebenskipisten, die nicht so wichtig sind. Die nimmt man dann in Betrieb, wenn genügend Naturschnee ist. Und wenn zu wenig Naturschnee ist, dann nicht. Also es gibt kaum ein Skigebiet, das 100% seiner Pisten technisch beschneien kann, weil es nicht nötig ist. Aber es gibt ein paar Skigebiete, die sind schon bei annähernd 100%. Man kann die Frage aber auch anders beantworten. Glaube ich, wenn ich jetzt im Februar irgendwo Skifahren gehe und ich stehe gerade, wir zwei stehen gerade mit Skiern auf der Piste und denken drüber nach, wie viel unter uns jetzt von dem aktuellen Schnee auf der Piste ist Maschinenschnee und wie viel ist Naturschnee. Und da würde ich sagen, ist dann schon 50% oder mehr Maschinenschnee. Und das liegt daran, dass man eine moderne Skipiste in der Gegenwart nicht mehr nur walzt. Also es ist nicht nur so, da fällt Schnee und die Pistenraupe fährt drüber und walzt den Schnee, sondern eine moderne Skipiste, die wird designed, die wird gebaut. Also du hast riesige Mengen an Maschinenschnee, so große Haufen zur Verfügung und die Männer und Frauen, die die Pistengeräte fahren, die nehmen dann den Schnee und verteilen ihn und können dann die Piste auch gleichmäßiger machen als früher. Weil der Untergrund ist ja oft sehr, sehr kleinstrukturiert, wellig. Und diese kleinstrukturierten Wellen, die werden der Piste quasi genommen, indem ich sie flach baue. Und die großen Geländeverläufe, die bleiben natürlich noch so. Und das haben Skifahrer auch sehr gerne. Skifahrer fahren gerne auf schön kupiertem Gelände. Aber diese kleinräumigen Dellen und so, die mögen die Skifahrer nicht gerne. Und das ist auch der Grund, warum die Durchschnittsgeschwindigkeit eines Skifahrers in den letzten Jahrzehnten zugenommen hat. Auch ein Skifahrer, der jetzt nicht wahnsinnig gut skifährt, kann problemlos mit 70, 80 km/h durch die Gegend fahren, weil eben die Skipisten so gut präpariert sind, eigentlich gebaut sind und designed und geshaped sind. Das heißt, du brauchst für eine moderne Pistenpräparierung einfach eine große Menge an Maschinenschnee. Und wenn die Leute hören, dass da mitunter 50% oder mehr Maschinenschnee ist, dann wird es die vielleicht erschrecken. Aber das gleichzeitig wären diese Leute nicht zufrieden, wenn ich nur die Schneedecke walzen würde. Dann würden sie sagen, das war halt keine schöne Piste. Also die Leute wollen so weiße, schöne Pistenteppiche. Und jetzt könnte man sagen, die Skigebiete machen ja nur das, was die Leute wollen. Der Markt verlangt und die Skigebiete liefern. Und der Markt, das sind wir alle. Wir sind der Markt. Und wenn wir Skigebiete belohnen, die schöne Pisten bauen, dann machen sie das.
Eine Frage, die ich mir gerade stelle, warum fahren wir überhaupt Ski? Also was ist der Grund, was begeistert uns beim Skifahren und wie ist der Markt, also wie ist auch der Markt der Zukunft?
Ja, warum fahren wir Ski? Ich kann es einmal von der anderen Seite her probieren. Wir fahren nicht Ski wegen dem Links- und wegen dem Rechtsschwung. Und das kann ich begründen. Es gibt viele Skihallen in Europa und die allermeisten Skihallen sind zwischenzeitlich einmal oder mehrmals in Konkurs gegangen und haben den Besitzer gewechselt. Das heißt, Skihallen im urbanen Raum, die haben schon ihre Berechtigung, aber sie sprechen diese Urinstinkte des Menschen offenbar nicht an. Und das, obwohl ich in der Skihalle keine Wetterkapriolen habe. Ich habe keinen Nebel, ich habe keine schlechte Sicht. Ich habe keinen übermäßigen Wind und Sturm. Die Pisten sind immer hervorragend präpariert. Ich habe immer gleichmäßige Verhältnisse. Also wenn es mir nur rein um das Skifahren ginge, müsste ich immer in eine Skihalle gehen. Aber das ist eben nicht so. Die Leute, glaube ich, und ich schließe mich dem an oder schließe mich da ein, die Leute gehen Skifahren, um die grandiose Natur zu erleben. Und es gibt kaum eine Sportart, wo ich so unmittelbar in der Natur bin wie beim Skifahren. Ich bin weit oben am Berg. Ich bin dem Wind ziemlich ausgeliefert. Ich kann einen weiten Horizont erblicken. Ich kann Kälte erleben. Auch warme Föhnstürme kann ich erleben. Ich bin einfach unmittelbar in der Natur drin, auch wenn die Natur in einem Skigebiet natürlich gezähmt ist mit der Infrastruktur. Also ich kann die Natur auch als urbaner Mensch erleben, ohne dass ich von ihr Angst haben muss. Und das, glaube ich, ist ein springender Punkt. Die Leute sagen oft am Montag auf die Frage, was hast du am Wochenende gemacht? Ich war in der Natur, weil die Natur ist so schön. Aber in Wahrheit, wenn man tiefer nachfragt, waren diese Leute zu 95% in einer gezähmten Natur, wo wir durch Infrastruktur auch die Angst vor der Natur nehmen können. Sprich, sie wandern im Sommer dort, wo Wanderwege sind oder Klettersteige sind, oder sie gehen klettern dort, wo Kletterrouten eingebaut wurden. Und im Winter fahren sie eben gerne in Skigebieten, wo ich keine Angst vor Lawinen haben muss und wo ich keine Angst vor anderen sogenannten atypischen Gefahren haben muss. Zum Beispiel, dass hinter der nächsten Geländekuppe ein 50 Meter hoher Felsen ist und wenn ich den nicht rechtzeitig sehe, dann bin ich tot. Auf einer Piste kann ich eben auch als schlechter Skifahrer 60, 70, 80 km/h fahren. Sogar wenn vorne so eine kleine Geländekuppe kommt, dann werde ich sicher mein Tempo drosseln, aber ich kann darauf vertrauen, dass da eine Piste weitergeht und dass da nicht irgendwie eine atypische Gefahr kommt. Also die Leute wollen die Natur erleben, aber die Natur muss gezähmt sein, weil der allergrößte Anteil des heutigen urbanen Menschen mit einer ungezähmten Natur wenig anfangen kann und auch Angst davor hätte.
Wann hat die Zähmung der Natur angefangen?
Wahrscheinlich immer schon, soweit es, also seit der Mensch sesshaft ist, hat er das wahrscheinlich immer schon versucht, nur am Anfang mit ganz bescheidenen Mitteln. Und seit der industriellen Revolution geht es natürlich viel intensiver als früher. Und die Zähmung der Natur hat mit Sicherheit angefangen mit der Zähmung der Bäche und Flüsse. Also die ersten Hochwasserbauten, die uns in Siedlungsräumen Sicherheit gegeben haben. Das war die Zähmung der Natur. Und dann, dass man Ackerflächen hochwassersicher gemacht hat, beziehungsweise auch entwässert hat, dass man Moore entwässert hat, dass man Feuchtwiesen, Sümpfe entwässert hat, damit man da Nahrungsmittel anbauen kann. Also das war die Zähmung der Natur. Und dann die Zähmung der Alpen, die hat erst später angefangen, Ich würde sagen, so richtig angefangen hat es nach dem Ersten und nach dem Zweiten Weltkrieg, wo auch die Möglichkeiten da waren. Also sprich, Wildbäche zu verbauen in den Alpen, das ist sicher erst so richtig angelaufen nach dem Zweiten Weltkrieg im größeren Maße, sichere Verkehrswege in die Alpen zu machen. Und vor 150 Jahren hat der Alpenverein schon begonnen, die ersten Wege und Steige in die Berge zu legen. Und das hat das Wandern und Bergsteigen erst richtig ermöglicht, weil die Leute dann keine Angst mehr hatten, sich zu verlaufen. Also die Zähmung der Natur hat Stück für Stück stattgefunden, immer mit den Möglichkeiten, die gerade zur Verfügung stehen. Und ich erinnere mich an die große Lawinenkatastrophe in Galtür im Februar 1999. Und danach hat man erst so richtig begonnen, Galtür zu zähmen. Also wenn man da jetzt reinfährt, diese unglaublichen Lawinenschutzbauten, die da stehen, haben mir sehr viel Geld verschlungen. Und dieses Geld ist erst dann zur Verfügung gestellt worden, nach diesem traumatischen Ereignis.
Wann hat der Wintertourismus eigentlich begonnen? Weil du gesagt hast, so angefangen hat man dann einfach mit den Steigen und dass man Wanderwege gebaut hat. Aber wann hat eigentlich so der Wintertourismus angefangen? War das auch nach dem Ersten Weltkrieg, dass man so angefangen hat zu schauen, wo könnten Pisten entstehen?
Ja, ein bisschen früher schon. Also ab den 1890er Jahren hat der Wintertourismus so richtig begonnen. Ich möchte aber noch mal ganz kurz ausholen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen. Der alpine Tourismus hat als Sommertourismus begonnen und oft wird in der Literatur die Besteigung des Mont Blanc, ich glaube, das war so 1780 herum, so ungefähr vor 250 Jahren, wurde der Mont Blanc in Frankreich erst bestiegen. Und das wird als die Geburtsstunde des modernen Alpinismus bezeichnet. In weiterer Folge ist es aber erst in den 1860er, 1870er Jahren richtig losgegangen, als die Eisenbahn gebaut wurde und die Menschen aus den Städten relativ rasch und gefahrlos in die Berge gelangen konnten. Also mit der industriellen Revolution, mit dem Bau der Eisenbahnen, hat der Sommertourismus zu boomen begonnen. Und die ersten Schritte im Wintertourismus waren in Österreich in den 1890er Jahren und hat eigentlich so richtig Fahrt aufgenommen, natürlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Übrigens, der erste Wintertourismus in den Alpen war in St. Moritz in der Schweiz. Und damals hat es schon dieses Luxushotel gegeben, den Bedroots Palace. Und der hatte im Sommer sehr viele Gäste aus England. Und dieser legendäre Chef vom Bedroots Palace hat seinen englischen Gästen gesagt, St. Moritz ist im Winter noch viel schöner als im Sommer. Ich lade euch ein, den nächsten Winter bei mir zu verbringen. Wenn es euch gefallen hat, dann müsst ihr bezahlen. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann müsst ihr nichts bezahlen. Und sie haben sich darauf eingelassen. Es hat ihnen gefallen. Sie haben bezahlt und sind dann wiedergekommen. Und das ist einer der Gründe, warum St. Moritz heute noch ganz legendär ist bei der englischen Upper Class. Und diese Engländer waren es dann auch, die den Wintersport quasi kreiert haben. Also urbane Menschen aus London, die damals eben schon geprägt waren von der Sportbewegung. Wir wissen ja, Fußball, Tennis, Golf, das alles kommt aus England. Und so quasi jede Bewegungsform muss ein Sport werden und dass es sportliche Wettkämpfe gibt und so weiter. Und die Engländer haben dann in St. Moritz und in anderen Orten begonnen mit Skisprungwettbewerben, mit Skirennlauf, aber auch mit Rodelbahnen und Bobbahnen. Also die erste Bobbahn ist auch in St. Moritz entstanden. Und bei uns in Österreich war das so eine Vermischung aus Einheimischen und dann eben auch der Einfluss der Engländer, aber auch der Einfluss der Skandinavier, die ja schon seit Jahrtausenden Skifahren, und auch der Einfluss der Leute aus den Städten in Deutschland und Österreich. Das Ganze hat sich dann so verschmolzen und es hat eben ab den 1890er Jahren hat sowohl das touristische Skifahren allmählich begonnen, als auch das Skifahren als Sport. Die ersten sportlichen Wettkämpfe haben in den 1890er Jahren bei uns stattgefunden. In Kitzbühel waren, glaube ich, schon Ende der 1890er Jahre die ersten österreichischen und Tiroler Meisterschaften im Skifahren. Also es hat langsam begonnen, aber der Erste Weltkrieg, dann die Wirtschaftskrise, der Zweite Weltkrieg waren natürlich immer wieder so sehr dämpfende Faktoren. Und mit dem Wirtschaftswunder der Nachkriegszeit ist dann eigentlich der moderne Skitourismus erst entstanden.
Wann haben denn die Seilbahnen so den Aufschwung erfahren? Also wann sind so die ersten Seilbahnen entstanden?
Ja, die ersten Seilbahnen sind zum Teil im Ersten Weltkrieg entstanden, an der Dolomitenfront. War sowohl das italienische als auch das österreichische Militär damit konfrontiert, dass man den Nachschub zu den Gipfelregionen sicherstellen musste. Der Nachschub an Mensch und Kriegsmaterial und auch an Essen natürlich, an Nahrungsmitteln. Und damals hat man Straßen ausgebaut in die Berge, aber auch die ersten Seilbahnen gemacht. Und die ersten zivilen Seilbahnen waren dann in Österreich zumindest eigentlich erst so ab den 1920er Jahren, meines Wissens nach, die Schmittenhöhebahn in Zell am See in den 20er Jahren war eine der ersten. Auch die Hanenkerbahn in Kitzbühel ist in den 1920er Jahren entstanden. Und ich glaube auch die Nordkettenseilbahn in Innsbruck. Also in dieser Zwischenkriegszeit sind viele der ersten Seilbahnen entstanden. Und dann war einmal durch den Zweiten Weltkrieg und durch die ersten kargen, armen Jahre war einmal Investitionsstopp und dann der richtige Boom natürlich erst ab den 50er Jahren.
Du hast ja vorhin die Natur angesprochen, die gezähmte Natur. Welche Auswirkungen hat denn die Beschneiung auf die Natur? Also wie lange hat das Auswirkungen oder welche Auswirkungen gibt es auch auf den Boden etc., auf die Entwicklung der Natur? Was sind denn deine Erfahrungen oder was sind deine Ansichten und Bewertungen gegenüber dem?
Ja, also ein ganz wichtiges Thema. Die Beschneiung ist in der Öffentlichkeit heiß umstritten, ein wahnsinnig emotionales Thema. Und ich versuche dort Daten zusammenzutragen. Also ich bin ein Skitourismusforscher und versuche das Skifahren so 360 Grad mäßig zu analysieren und ich bin natürlich nur in wenigen Teilbereichen Spezialist und in allen anderen Teildisziplinen versuche ich Daten zu sammeln und dann zusammenzustellen und dann an die Öffentlichkeit weiterzugeben. Bei der Beschneiung ist es so, dass man wissen muss, es wird in Österreich und auch in Südtirol, also eigentlich im gesamten deutschsprachigen Raum, wird trinkbares Wasser verwendet für die Beschneiung. Ich sage jetzt extra nicht Trinkwasser, weil das sind auch so rechtliche Sachen. Was ist jetzt Trinkwasser und was nicht? Von der Gütequalität. Und ich sage immer trinkbares Wasser. Es wird trinkbares Wasser beschneit und das schürt natürlich auch die Emotionen. Die Verrückten verwenden trinkbares Wasser für die Beschneiung, die haben ja einen Vogel. Dazu muss man aber wissen, wir haben in den Alpenregionen Wasser im Überfluss zur Verfügung. Ich muss also nur ein kleines bisschen von diesem Wasser zurückhalten und man hält es zurück in sogenannten Speicherteichen und die werden in Zeiten von Wasserüberfluss befüllt. Das heißt, dann, wenn genügend Wasser da ist, befülle ich diese Speicherteiche. Und im Herbst oder im Frühwinter, wenn es kalt genug ist, wird dieses Wasser auf die Pisten fein zerstäubt in die Luft gejagt quasi. Und bis dieses fein zerstäubte Wasser auf dem Boden ist, muss es durchgefrieren. Und sonst funktioniert es nicht. Es ist in diesem trinkbaren Wasser nichts drin, keine Zusätze. Also auch diese oft zitierten chemischen Zusätze in das Schneewasser gibt es nicht. Es ist Wasser ohne Zusätze. Und wenn der Schnee dann auf dem Boden liegt, der Schnee ist zwar künstlich maschinell hergestellt worden, aber wenn der Schnee auf dem Boden liegt, ist es ein natürlicher Schnee, weil er nur aus Wasser und Luft besteht. Also das ist schon mal der erste Teil der Antwort auf diese Frage. Es ist natürlicher Schnee, der dann am Boden liegt, der besteht aus trinkbarem Wasser und Luft. Und jetzt kann man sich auch schon vorstellen, naja gut, so extrem schlimm kann das ja dann für die Flora und Fauna auf den Skipisten nicht sein. Es ist ungefähr so, wie wenn ich im Sommer, wenn es ein bisschen trocken ist, mit meinem Wasserschlauch meinen Garten besprenge. So ähnlich ist der Effekt, nur dass es halt etwas mehr Wasser ist. So, und jetzt gibt's aber natürlich Studien von Wissenschaftlern und von wissenschaftlichen Institutionen. In Österreich ist dort führend die Universität für Bodenkultur in Wien, die BOKU. Und da gibt's zum Beispiel ganz bekannt die Frau Professor Ulrike Pröbstl-Heider, die viele Skigebiete und Skiflächen schon untersucht hat in Österreich. Zum Beispiel hat sie untersucht Skiflächen in Lech am Arlberg. Zum Beispiel hat sie untersucht Skiflächen in Zell am See, wo die Schmittenhöhebahn ist. Und ich versuche an meine Kunden, ich berate ja auch Skigebiete, an meine Kunden, denen versuche ich immer zu verklickern, arbeitet bitte mit der Wissenschaft zusammen, zum Beispiel mit der BOKU in Wien. Und das habe ich auch gesagt zum Andi Varallo in Alta Badia in Südtirol, im Bereich der Dolomiten. Der hat es auch gemacht, der hat auch mit der Ulrike Pröbstl-Heider zusammengearbeitet. Und da kommt eigentlich immer das Gleiche heraus. Die Präparierung der Skipisten im Winter und die maschinelle Beschneiung hat praktisch keinen Einfluss auf die Flora und Fauna der Skipisten. Was einen Einfluss hat, ist, was passiert im Sommer. Schlecht ist natürlich, wenn in den 1970er Jahren mit einer Schubraupe die Vegetation vernichtet wurde, die über Jahrhunderte und Jahrtausende sich dort entwickelt hat. Das kann man natürlich nicht in wenigen Jahrzehnten aufholen. Aber überall dort, wo das nicht passiert ist, hat die EM festgestellt, die Vielfalt der Flora und Fauna auf diesen Skiflächen, die präpariert werden und maschinell beschneit werden, ändert sich nicht signifikant von Bergwiesen im unmittelbaren Nahbereich, die nicht präpariert und beschneit wurden. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also da ist eigentlich eher Entwarnung angesagt, aber der springende Punkt ist jetzt der, wie wird denn aus einer Skifläche, die wir im Winter für Skitourismus verwenden, wie wird aus dieser Skifläche im Sommer eine Blumenwiese, auch mit einer hohen Vielfalt an Kleintieren, also Fauna. Und der springende Punkt ist, man muss diese Skiflächen im Sommer behandeln, wie vor vielen Jahrzehnten oder Jahrhunderten. Und zwar so, wenn du maschinell eine Wiese mähst, dann hast du natürlich schon durch die Mähwerke eine maschinelle Vernichtung an Tieren, zum Beispiel Heuschrecken oder Schmetterlinge. Das heißt, der erste Punkt ist, möglichst wenig oft mähen und dem ersten Mahd muss so spät wie möglich im Sommer sein, damit alle Blumen und Pflanzen blühen können und absamen können. Der zweite Punkt ist das, was wir im Tal sehr häufig machen, nämlich großzügiges Düngen, damit fettes Graswachstum stattfindet. Das soll möglichst vermieden werden. Also wenig maschinell mähen, wenig düngen. Idealerweise wäre eine extensive Weidewirtschaft, sprich auf den Skiflächen sind im Sommer Kühe und Schafe, die diese Skiflächen beweiden. Wenn man all dies einhält, dann können Skiflächen im Sommer wunderbare Blumenwiesen sein. Und dann kommen übrigens auch Schmetterlinge und Heuschrecken zurück. Die leiden darunter, dass wir die Wiesen im Tal so intensiv bearbeiten mit viel Düngen und häufigen Mähen.
Gibt es auch Vorteile von der Beschneiung? Abgesehen davon, dass man halt eine Schneesicherheit gewährt für die Gäste?
Naja, der Vorteil ist natürlich, also für die Vegetation ist der Vorteil, dass maschinelle Verletzungen der Almwiesen heutzutage kaum noch passieren. Also sprich, eine Pistenraupe hat vorne ein massives Schild, wo sie den Schnee schieben kann. Und wenn ich dieses Schild zu tief ansetze, dann würde ich ja dort das Gras aufreißen und den Boden aufreißen. Und das wird heutzutage tunlichst vermieden und das kommt nur noch ganz selten vor, weil diese Pistenraupen auch GPS-Messgeräte drin haben. Das heißt, die wissen, wie weit sie über dem Boden gerade fahren mit ihrer Pistenraupe. Und das wird also tunlichst vermieden. Und auch, dass die Skifahrer mit ihren scharfen Kanten den Almboden maschinell beeinträchtigen, kommt eben nicht mehr vor, weil durch den Maschinenschnee hast du einen großen Schneestock drin, der früher ja bei ausschließlich natürlichen Schneefällen niemals in dieser Dimension da war. Und im Frühsommer ist es so, dass das Pflanzenwachstum oft deshalb zumindest kurzfristig zum Erliegen kommt, weil man gerade eine zweiwöchige Trockenperiode oder so hatte. Und durch das allmähliche Schmelzen des Maschinenschnees ist das Pflanzenwachstum manchmal etwas begünstigt. Ich spreche oft mit Almbauern und die sagen häufig, und das sage ich jetzt nicht einfach nur so, die sagen tatsächlich oft intrinsisch motiviert, seit ihre Almwiesen technisch beschneit werden, wächst es im Sommer eher besser als schlechter. Und doch möchte ich Beschneiung jetzt nicht verharmlosen. Alles, was wir machen als Mensch, hat natürlich Einflüsse. Und die Beschneiung hat mit Sicherheit für die Flora und Fauna Vorteile und Nachteile. Aber unterm Strich kommt nicht viel dabei raus.
Also auf das wollte ich jetzt eigentlich auch noch hinaus. Was ist eigentlich die Zukunft der Beschneiung? Also wie entwickelt sich die Technologie weiter und was kann man da noch verbessern oder was sind die nächsten Schritte, was erwartet werden?
Aus meiner Sicht ist die Zukunft der Beschneiung, sie muss möglichst ökologisch sein. Die Gesellschaft verlangt das von den Skigebieten und die Skigebiete müssen liefern und auch die Anbieter. Was heißt das? Wir müssen dabei bleiben, dass wir trinkbares Wasser verwenden. Niemals dürfen wir irgendwelche Zusätze verwenden. Selbst wenn sie unbedenklich wären, könnte man der Gesellschaft, der Bevölkerung die Ängste nicht nehmen, wenn es plötzlich heißt, da ist ja doch irgendwas drin in diesem Wasser. Das heißt, es muss beim trinkbaren Wasser bleiben. Dann muss die Beschneiung der Zukunft so energiesparend wie möglich sein. Und da arbeiten die Hersteller fieberhaft dran. Die heutigen Schneekanonen brauchen nur noch die Hälfte der elektrischen Energie von früher. Also da ist man besser dran. Die Skigebiete sollten so viel Energie selber produzieren, wie es geht. Wie kann ich am Berg selber Energie produzieren? Durch Photovoltaik natürlich. Dachflächen gibt es genügend, die kann man alle verbauen, aber auch mit Wasserkraftwerken. Also Wasser, mit dem Wasserbehutsam umgehen, indem ich Speicherteiche habe, dass ich das Wasser in niederschlagsreichen Zeiten einsammeln kann und eben mit der Energie. Übrigens, die Befüllung der Speicherteiche, da ist ja ein Pumpvorgang damit verbunden. Also ich muss ja meistens Wasser von weiter unten raufpumpen in die Speicherteiche. Und viele Skigebiete, mit denen ich zusammenarbeite, die arbeiten schon mit den Energieversorgern zusammen. Wir alle wissen, im Sommer ist es manchmal so, dass um die Mittagszeit zu viel Energie zur Verfügung steht, wegen den Photovoltaikanlagen, die ja immer zahlreicher werden. Und dann gibt es zu viel Strom im Netz und das kann die Netze belasten und überlasten. Und jetzt haben die also Vereinbarungen mit den Energieanbietern, dass sie dann ihre Pumpen anwerfen, wenn gerade zu viel Energie in den Netzen ist. Das heißt, Skigebiete können mit der Befüllung der Speicherteiche auch wichtige Aufgaben für die Netzsicherheit übernehmen.
Wie viel Liter Wasser braucht man dann für so einen Speicherteich, jetzt beispielsweise für Kitzbühel? Also mit wie vielen Litern rechnet man da pro Saison?
Ich mache jetzt nebenher mein Doktorat an der Universität Innsbruck. Also ich bin da im Doktorat Management, also BWL, und ich beschäftige mich mit Fragen des Skitourismus. Und die erste Studie, die ich jetzt mit zwei Professoren gemeinsam mache, ist eine Bestandserhebung der technischen Beschneiung in Österreich. Und ohne dass ich jetzt den Ergebnissen zuvor vorgreife, nur ein paar triviale Zahlen, die jetzt nur Randnotizen sind, dieser Studie. Wir haben herausgefunden in der Befragung, dass auf einem Hektar, also 100 mal 100 Meter, etwa 3500 Kubikmeter Wasser verwendet werden. Das heißt, es ist eine Wassersäule von 35 Zentimeter. Also wenn das quasi alles in einer Sekunde passieren würde, dann würde man die Skipiste mit 35 Zentimeter unter Wasser setzen. Das ist viel Wasser. Ich habe für mein Heimatskigebiet Weidring-Steinplatte berechnet, dass der Wasserbedarf des dortigen Skigebietes Steinplatte etwa ein Tausendstel des Jahresniederschlags beträgt. Also ein Tausendstel vom Jahresniederschlag wird dort verwendet, oder anders gesagt, mit einem Jahresniederschlag in Weidring könnte das Skigebiet Weidring-Steinplatte seine Pisten 1000 Jahre lang beschneien. Und man muss dazu wissen, das Wasser, wenn es im Frühling schmilzt, wenn der Schnee schmilzt, kehrt das Wasser wieder in den natürlichen Kreislauf zurück. Also falsch wäre es, von einem Wasserverbrauch zu sprechen, sondern es ist eine Wasserverwendung, ein Wasserumsatz. Und es schließt sich mit der Schneeschmelze der Kreislauf und das Wasser geht zurück.
Was kostet die Beschneiung? Ich habe einmal gehört, dass vor ungefähr, ich glaube, 10 Jahren ein Kubikmeter Schnee 5 Euro gekostet hat. Kommt das hin?
Das ist eine Frage, die ist sehr schwierig zu beantworten, weil natürlich ist jetzt durch die Energiekosten ist einmal die Energie teurer geworden. Somit wird auch der Kubikmeter Maschinenschnee teurer. Aber jedes Skigebiet hat einen eigenen Stromabschluss mit dem Energieversorger. Das sind oft langfristige Verträge. Ich kenne Skigebiete, sie sind jetzt noch in den alten Verträgen, wo der Strom sehr günstig war. Ich kenne Skigebiete, die gerade in dieser Periode der Energiekrise vor 2 Jahren oder so, der Höhepunkt, oder? Mit dem Ukraine-Krieg, die in dieser Phase, wo gerade der Vertrag ausgelaufen ist, und die mussten dann sehr teure Verträge abschließen. Das ist einmal der erste Punkt, warum schwer zu sagen ist. Der zweite Punkt ist, reden wir von den variablen Kosten? Also was kostet ein zusätzlicher Kubikmeter Schnee? Oder rechnen wir auch die Errichtung aller Beschneiungsanlagen mit den Abschreibungen da rein? Also das ist eine Frage, die kann ich so konkret nicht beantworten, aber es ist ein beträchtlicher Anteil der Jahreskosten eines Skigebietes, geht in die Beschneiung. Wenn ich mit der Errichtung der Anlagen bin ich sicher, dass wir ungefähr bei einem Drittel der Gesamtkosten sind. Aber das ist jetzt nur so ein Hüftschuss von mir.
Wir sind jetzt beim Thema Geld und Preise. Wie lange können wir uns Skifahren überhaupt noch leisten? Also abgesehen von der Hardware, von den Ski, Skischuhen oder auch vom Verleiter, was ja natürlich auch immer teurer wird für die Touristen, ist natürlich auch die Frage nach den Tageskarten essentiell, weil mittlerweile sind wir, glaube ich, fast bei, ich glaube, 76 Euro haben wir vorhin im Vorgespräch mal kurz diskutiert und erwähnt. Wie lange können wir uns das leisten und wie geht das weiter?
Ja, das ist eine sehr individuelle Frage. Robert, bei dir ist es so, das kommt darauf an, wie gut dein Podcast funktioniert in Zukunft. Und wenn der explodiert, was ich dir wünsche, dann könntest du dir das Skifahren noch lange leisten. Im Prinzip ist es so, dass ich habe mir die Preise seit 1990 angeschaut. Und seit 1990 sind die Preise vor allem von den sogenannten Premium-Skigebieten, also die Skigebiete, die im internationalen Markt fischen, in Tirol zum Beispiel, Kitzbühel, Ischgl, Arlberg, diverse Skigebiete im Zillertal, Sefaus, Visladis, dass dort die Preise immer schon schneller angestiegen sind als der Verbraucherpreisindex und die Löhne und die Gehälter. Und in den letzten 3-4 Jahren ist es natürlich, hat die Dynamik noch einmal zugenommen. Wenn man 4 Jahre zurückgeht, ich habe so einen Preiskorb gemacht, dann habe ich da einen Preisanstieg der Tageskarte von etwa 27%. Und in der gleichen Zeit ist der VPI, der Verbraucherpreisindex, an dem auch die Löhne und Gehälter und Pensionen meist gekoppelt sind, ist nur um 20% gestiegen. Das heißt, die Preissteigerung bei den Skitickets ist 30% höher. Das ist natürlich sehr, sehr viel. Es gibt aber auch Skigebiete, die sehr leistbar sind. In Tirol zum Beispiel, so ein mittelgroßes Skigebiet, das man sich leisten kann, ist der Glungötzer. Aber es gibt auch viele Klein- und Kleinstskigebiete. Ich wohne zum Beispiel jetzt derzeit in, oder mein Büro ist derzeit in Kirchdorf in Tirol. Und da gibt es auch ein Kleinstskigebiet, das kann man sich locker leisten. Das Problem ist, wir alle, unsere Gesellschaft, wir sind so verwöhnt geworden. Und wir können feststellen, dass die Skifahrer lieber weniger oft Skifahren gehen, aber dafür in ein Premium-Skigebiet, anstatt dass sie öfter Skifahren gehen in ein kleines oder mittelgroßes Skigebiet. Und das führt zu diesen enormen Preissteigerungen. Also der Markt, und wir alle sind der Markt, wir und unser, so wie sich unsere Gesellschaft wirtschaftlich verhält, das ist der Markt. Und der Markt hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten die großen Skigebiete belohnt. Die großen Skigebiete, die überdurchschnittlich viel investiert haben und deshalb auch überdurchschnittlich teuer geworden sind. Die wurden vom Markt belohnt und wir alle jammern, dass die kleinen und mittelgroßen Skigebieten Probleme haben oder zum Teil sogar zusperren müssen. Aber die müssen nur deshalb zusperren und haben nur deshalb Probleme, weil wir, die wir jammern, dass das Skifahren so teuer geworden ist, dort nicht hinfahren. Also das ist auch eine gewisse Schizophrenie in der Gesellschaft und im Markt. In der Wirtschaft nennt man das Irrationalität. Der Mensch handelt manchmal rational, sehr oft aber auch irrational.
Wie geht die Zukunft weiter? Also denkst du, dass es gleich weitergeht, dass wir nach wie vor in den nächsten 2 Jahrzehnten die Premium-Skigebiete aufsuchen und die kleinen Skigebiete immer mehr zusperren müssen?
Ja, ich denke, das ist der Weg, den der Skitourismus gehen wird. Das hat jetzt nichts damit zu tun, ob mir das gefällt oder nicht gefällt, aber ich glaube, das ist der Weg, wo es hingeht. Es geht in Richtung Premium-Skigebiete, die wird es auch weiterhin noch geben. Das heißt, kleine und mittelgroße Skigebiete werden in den nächsten Jahrzehnten, also Teile dieser kleinen und mittelgroßen Skigebiete werden vom Markt verschwinden, sprich, die sperren zu für immer, werden renaturiert. Aber in 30 Jahren wird sicher noch Skibetrieb geben in Kitzbühel, am Arlberg, in Ischgl, in Zerfaus, Fisladis, in den hochgelegenen Skigebieten im Zillertal. Der Klimawandel sorgt dafür, dass die Schneegrenze in den nächsten 30 Jahren um etwa 200 Meter ansteigen wird. Und jeder kann sich selbst jetzt überlegen, was das für Auswirkungen hat auf sein Lieblingsskigebiet. Leute, die gern in Lech und Zürs am Arlberg Skifahren werden, sagen, ja, 200 Meter Anstieg der Schneegrenze, das tangiert mein Skigebiet überhaupt nicht, stimmt. Und Leute, die gern auf 800, 900 oder 1000 Meter Seehöhe in der Nähe von Innsbruck Skifahren gehen, die werden dann sagen, dann wird's vielleicht ein bisschen knapp. Also das wird man sehen. Convenience, der Komfort wird zunehmen, der Wunsch in der Bevölkerung nach Komfort und Convenience und diesem Wunsch werden die Premium-Skigebiete nachkommen, aber irgendjemand muss das auch bezahlen.
Die Frage ist jetzt für mich, wie geht es dann weiter mit den Destinationen, weil es gibt ja viele Hotels, Achensee würde ich jetzt eher als kleineres Skigebiet einstufen und da gibt es ja einfach viele Hotels und die leben ja auch vom Wintertourismus. Gibt es die dann nach wie vor in der Zukunft und dann fahren halt die Leute vom Achensee ins Zillertal oder nach Kitzbühel oder ist da auch der Wintertourismus, also dass die Hotels im Winter nach wie vor noch geöffnet haben, gefährdet?
Also ich bin jetzt kein Achensee-Experte, aber wenn ich mir so den Tourismus am Achensee anschaue, dann glaube ich, haben die jetzt schon einen sehr guten Ganzjahrestourismus. Meines Wissens nach hat die Region rund um den Achensee schon bedeutend mehr Nächtigungen im Sommer als im Winter. Das heißt, eine richtig klassische Skidestination ist die Region Achensee nie gewesen. Sie haben kleine Skigebiete, sie bieten Langlauf an und das wird auch weiterhin passieren, wenn es die Schneelage zulässt. Vielleicht hat man 2050 am Achensee weniger Skigebiete oder kaum noch Skigebiete und vielleicht wird es auch mit dem Langlaufen im Tal auf Naturschnee schwieriger. Aber es gibt Wellnesshotels am Achensee, sehr, sehr gut geführte Wellnesshotels, die jetzt schon einen super Ganzjahrestourismus anbieten. Und die bieten halt dann im Winter verstärkt eben Wellness, Entspannung, Erholung an oder vielleicht gehen sie in die Richtung, es ist ja alles eine Frage der Positionierung, vielleicht geht sie in die Richtung Hideaway in den Alpen, wo also quasi eine Tourismusregion ist, die im Winter nicht so überlaufen ist mit Overtourism. Ich bin mir sicher, dass alle Tourismusorte in Tirol auch in einer etwas wärmeren Welt und in einer Welt, wo das Skifahren etwas teurer geworden ist, ihren Markt und ihre Positionierung finden können. Die Welt dreht sich weiter, die Welt ist immer Veränderung und ich sehe für die Tiroler alpinen Destinationen auch in einer etwas wärmeren Welt genügend Chancen. Ich denke jetzt nur an das Thema Mountainbiking, das immer noch in den Kinderschuhen steckt. Ich denke daran, was der Klimawandel im Sommer für gigantisches Potenzial hat für alpine Destinationen. Die Sommer werden stabiler, die Sommer werden länger, die Sommer werden wärmer, sie werden sonniger und damit kann ich die Berge wunderbar bespielen. Wenn die Klimaerwärmung in aller Härte sich fortsetzt, im Worst-Case-Szenario, dann wissen wir alle, dass klassische Mittelmeerdestinationen auch Probleme haben können, wenn die Hitze dann zu viel wird. Auch dann wird eine alpine Destination wieder wertvoller. Ich kenne Touristiker in Seefeld, die mir sagen, sie haben arabische Gäste, weil die es kaum glauben können, dass es im Sommer ab und zu regnet und diesen Regen sehr genießen. Und weil die es kaum glauben können, dass es ein Hotel gibt ohne Aircondition, wo ich im Sommer einfach die Fenster aufmache und dann ein schön temperiertes Schlafzimmer habe. Also wir müssen weggehen vom Jammern, wir müssen weggehen zu bedauern, dass Zeitfenster für bestehende Angebote sich schließen könnten und müssen schauen, eben nicht auf die Türen, die zugehen, sondern auf die sich öffnenden Türen und dort den Blick drauf werfen. Es gibt so viele Türen, die aufgehen. Das wäre meine Botschaft.
Was ist deine Botschaft zum Thema CO2? Weil du den Klimawandel angesprochen hast, wie denkst du darüber?
Naja, das ist ein wichtiges Thema und jetzt sage ich gleich was ganz Ernüchterndes. Ich weiß vom CO2 wenig, weil ich kein Atmosphärenphysiker bin. Das bringt mich in die glückliche Lage, dass ich die ganzen emotionalen Diskussionen um das CO2 nicht mitmachen muss, weil ich gar nicht mitmachen darf. Weil ich bin sehr dagegen, dass jeder Mensch heute eine Meinung hat zu allen möglichen Themen, die er oder sie nicht versteht. Ich kann nur so viel sagen, ich lese die aktuellen Studien, ich lese, dass das CO2 auf die Atmosphäre eine erwärmende Wirkung hat und ich stimme dem Konsens überein, dass unsere Gesellschaft dekarbonisieren muss. Und deshalb freut es mich, dass die allermeisten Skigebiete im österreichischen Alpenraum mit ihrem Energieversorger einen Ökostromvertrag abgeschlossen haben. Ungeachtet dieser Diskussion, ich kenne die zur Genüge, wenn man dann fragt, ja, und was kommt jetzt wirklich für ein Strommix aus der Steckdose? Ja, das ist eine andere Sache. Die kann aber ein Stromabnehmer nicht beeinflussen. Also sie machen Ökostromverträge, das finde ich gut. Dann die alpinen Skigebiete und auch Destinationen produzieren immer mehr erneuerbare Energie selbst über Photovoltaik und Wasserkraft. Das finde ich gut. Dann die immer mehr Skigebiete ersetzen ihren Diesel durch einen pflanzenbasierten Dieselersatz namens HVO. Das heißt Hydrotreated Vegetable Oil. Und damit kann ich den CO2-Footprint um 90% senken. Das heißt, nur noch 10% bleiben übrig. Das heißt, ich finde diese ganzen Initiativen gut, auch die Initiativen zur CO2-armen An- und Abreise. Das ist der Weg, den wir gehen müssen, weil es auch der Weg ist, den die Gesellschaft von uns verlangt. Und das finde ich alles gut. Und ich sehe, dass die alpinen Destinationen sich ungeheuer bemühen, sogar so sehr bemühen, dass die alpinen Skigebiete derzeit in Sachen CO2 und Umweltschutz die ökologischsten Skigebiete auf der ganzen Welt sind, und zwar mit riesigem Abstand. Das sage ich nicht nur so, sondern das ist absolut augenscheinlich. Und das machen die natürlich auch, weil sie von der Gesellschaft, die im deutschsprachigen Raum sehr streng ist mit den Skigebieten, die Gesellschaft es verlangt. Und zur Gesellschaft gehört eben auch die mediale Öffentlichkeit, die das verlangt. Das heißt, das ist mein Thema oder das ist meine Meinung zum CO2. Also ich sehe die aktuellen Studien und ich respektiere den Wunsch der Gesellschaft zur Dekarbonisierung und ich sehe auch, dass das passiert.
Ich habe noch drei Fragen an dich, Günther, weil wir schon langsam beim Ende sind. Wie blickst du oder was rätst du deinen Kunden und Klienten, Destinationen etc. bis zum Jahr 2050? Also 2050, du hast erwähnt, das ist eine Zahl, der du entgegenblickst. Was rätst du dazu oder wie blickst du in das Jahr 2050?
Ja, ich sage Ihnen, 2050 ist ein guter Zeitraum, den man überblicken kann. Es sind jetzt noch etwa 25 Jahre. Das ist eine klassische Investitionsperiode. Ich sage Ihnen, schaut nicht in das Jahr 2100. Das bringt uns nicht weiter, sondern überlegt jetzt, ist eine Investition für die nächsten 25 Jahre noch möglich oder nicht? In ferner Zukunft können wir gerne alle Lifte abbauen und die Skigebiete renaturieren. Wir wissen, dass das funktioniert, weil das schon oft stattgefunden hat. Und bei Hotelübergaben an die, bei uns sind es oft Familienhotels, können wir jetzt an unsere Kinder das Hotel noch übergeben? Schaut auf das Jahr 2050, schaut auf die ÖKS 15 Klimaszenarien. Die Schneegrenze wird im Worst Case um weitere 200 Meter anschauen. Geht sich das für eure Destination aus? Wie schaut's aus mit dem Thema Mountainbiking? Sommer, kann ich da mehr draus machen? Also, das ist meine Meinung. Klimaszenarien im Auge halten und bewerten für die eigene Destination, für den eigenen Standort und dann kluge Entscheidungen treffen. Ob es dieses Hotel, dieses Skigebiet im Jahr 2100 noch gibt, das ist die falsche Perspektive, weil ich sage dann immer, gibt es im Jahr 2100 Europa noch? Gibt es die österreichischen Bundesbahnen noch oder fliegt dann alles durch die Gegend? Gibt es noch Frieden und Wohlstand in Europa? Wie entwickelt sich die geopolitische Lage? Wie entwickelt sich dieser Konflikt in Osteuropa, in der Ukraine? All das wissen wir nicht. Wir müssen mit den Dingen kalkulieren, die wir halbwegs berechnen können und wo ein vernünftiger Zeithorizont ist.
Was wünschst du dir persönlich in deinem Beruf, mit deinem Unternehmen bis ins Jahr 2050?
Ich wünsche mir einen Skitourismus, der ökologisch vertretbar ist. Ich wünsche mir eine mediale Öffentlichkeit, die das Skifahren nicht mehr so emotional betrachtet und kritisiert, sondern etwas fairer damit umgeht und auch die Bemühungen des Skitourismus, sich zu verbessern, respektiert und anerkennt. Ich wünsche mir für mich selber weiterhin schneereiche Winter, auch wenn es nicht jedes Jahr ist, weil ich gern Skitouren gehe und wünsche auch möglichst vielen Leuten dieses grandiose Erlebnis in der winterlichen Natur.
Die letzte Frage, Günther. Was möchtest du noch sagen?
Ich finde, wir haben viele Themen jetzt besprochen und die wichtigen Themen besprochen. Aus meiner Sicht haben wir ein super Gespräch geführt und ich hätte jetzt keine Fragen und Wünsche mehr offen.
Ich kann dem nur zustimmen, es war ein super interessantes Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit, Günther. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute, weiterhin viel Erfolg und ich wünsche dir natürlich einen schneereichen Winter diese Saison und ja, hat mich sehr gefreut und vielen, vielen Dank nochmals für die wertvollen Impulse, die du geliefert hast. Danke.
Danke dir auch und dir auch alles Gute.
Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.